Die Lieder haben es schon sehr zum Ausdruck gebracht. Wir gehen auf Weihnachten zu mit starken Schritten, obwohl heute es noch mal wärmer wird und anstatt Schnee wird es Sturm geben und Regen und all diese Dinge. Ja, natürlich. Und doch, die Adventszeit ist die Zeit, wo wir uns innerlich darauf vorbereiten, dass Jesus kommen wird. Und das hat wahrscheinlich wenig mit Schnee oder Regen oder Sturm zu tun, sondern es hat einfach mit geistlichen Dimensionen zu tun, mit geistlichen Fragen. Advent, das Kommen Jesu. Advent verbindet sich normalerweise mit Krippe, mit dem Gasthaus, mit Bethlehem, mit den Hirten. Das andere große Thema ist das Thema der Wiederkunft Jesu, Endzeit, Advent. Jesus kommt, wir schauen zurück, dass er gekommen ist und wir schauen vorwärts, denn er wird wiederkommen. Abendmahl, wir feiern das Abendmahl, bis er wiederkommen wird. Das heißt, das hat ein Zusammenhang mit der Wiederkunft Jesu, mit all den Dingen, die wir damit verbinden. Jesus ist als Friedefürst gekommen, er ist als der König der Gnade gekommen und hat Gnadenzeit gegeben. Er hat für mich und meine Schuld, für dich und deine Schuld bezahlt. Das ist das eine. Und wir verkünden seitdem als Gemeinde und als Einzelne, das ist unsere Aufgabe, wir verkünden die Gnade unseres Herrn, dass er Gnadenzeit schenkt, dass der Himmel sozusagen weit auf ist, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Ja, das ist ein Teil der Botschaft. Und die gilt, es ist noch Gnadenzeit, ja. Jesus erleidet den Tod, deshalb kommt er. Und überwindet ihn, er aufersteht. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Wir verehren nicht einen Toten, sondern einen Auferstandenen. Advent ist aber eben auch verbunden mit dem Kommen Jesu. Das heißt, wir erwarten denjenigen, der schon mal gekommen ist. Wir erwarten Jesu Wiederkunft. Und da ist es schon interessant zu fragen, wie das aussehen wird. Wenn er seine Herrschaft sichtbar antreten wird, wenn er kommen wird, wie wird das wohl sein? Auch die Jünger interessiert das. Herr, wie wird das kommen, wenn du wiederkommst? Wie wird das sein? Was wird passieren? In welcher Form wird das wohl sein? Wenn er dann wiederkommt, dann beendet er die Gnadenzeit. Das gehört zum Ersten, das gehört zu einem derjenigen Dinge, die wir dann zu verkünden haben oder die wir jetzt auch schon zu verkünden haben. Dann, wenn Jesus wiederkommt, gehen wir auf eine Zeit zu, wo er dann richten wird. Die Gnadenzeit wird dann beendet. So sehr wir heute die Gnadenzeit verkünden und sagen, macht hoch die Tür macht weit, der Himmel ist weit auf, gehört es dann dazu, dass wir verkünden, wir gehen auf eine Zeit, wo er diese Tore schließt und wo er dann Gericht hält. Und die einen werden genommen werden, die anderen werden nicht genommen, zwei sind auf dem Feld, einer wird genommen und so weiter. Wir kennen diese Bibelstellen und wenn nicht, dann lies sie möglichst zügig nach. Das müssten wir, sollten wir wissen. Diese Bibelstellen sollten wir kennen. Sinn des Kommens Jesu wird dann ein anderer sein. Er ist dann nicht mehr der Einladende. Er ist dann der Abrechnende. Alle Herrschaft wird ihm übergeben und dann wird er Richter sein. Das sollten wir wissen. Das mit dem lieben Gott ist dann immer so eine Sache. Wiederkunft Jesu. Endzeit. Mit dem Thema Endzeit verbinden sich natürlich eine ganze Reihe von Emotionen, die wir mühevoll wahrnehmen. Endzeit, Angst, Apokalypse, Untergangsstimmung. Spätestens seit dem Mittelalter, als das Mittelalter Himmel und Hölle, vor allen Dingen die Hölle und der Abgrund und all diese Dinge mit leuchtenden Farben ausgemalt hat, haben wir als Menschen eine merkwürdige, gebrochene Beziehung dazu. Hölle, Tod und Teufel in grellen Farben. Ausgenutzt von einer Kirche, um Ablassbriefe zu kaufen. Du kannst dich davon freikaufen. Das Thema Endzeit ist belastet mit all den Dingen, die wir eben auch in unserer Kirchengeschichte hinter uns haben und eben auch erlebt haben. Ja, wir wissen Endzeit, aber ach ja, die Kirche hat ja all diese Dinge. Deswegen ist es umso wichtiger, sich einmal mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Was steht denn da und was ist vielleicht von diesem oder jenem genutzt worden, ausgenutzt worden, greller gemalt worden, als eigentlich gemeint ist? Vergleich mit dem Wort Gottes. Was ist bloße Zukunftsangst? Es wird alles schlimm. Was ist von der Kirche besonders scharf gemalt? Was ist manipuliert? Und was hat Jesus wirklich gesagt? Das miteinander zu vergleichen und zu gucken, was gehört eigentlich zur Endzeit dazu. Ich habe mal für die Rallye-Schüler eine Liste für Kennzeichen der Endzeit geschrieben. Damals waren es 12, jetzt sind es mittlerweile 17. Immer wenn ich in der eigenen Bibel lese, das eine oder andere finde, wird das ergänzt. Ich habe das nochmal ein bisschen ergänzt. Das liegt da hinten aus, kann auch nochmal nachgedruckt werden. Wer das also in seiner persönlichen stillen Zeit oder im Hauskreis oder wie auch immer nochmal anarbeiten, nacharbeiten möchte, kann sich das gerne nehmen oder per E-Mail zugeschickt kriegen. Auch das ist möglich. Liste der Endzeitzeichen mit den Schriftstellen. Einfach mal zu schauen, was da ist. Zukunft ist ja immer so eine Sache. Wie wird es sein? Die Jünger fragen es. Zukunft ist immer etwas Ungewisses. Es geschieht, man hat es nicht in der Hand, wir sind dem ausgeliefert, was wird wohl passieren? Es hat immer irgendwie mit Ängsten oder mit Fragen und so weiter zu tun. Zukunft ist immer etwas Ungewisses. Und dann gibt es Zukunftsforscher und Trendforscher, dann gibt es Leute, die Hochrechnungen für irgendeine Wahl, wie wird es wohl ausgehen, wenn wir morgen wählen oder all solche Dinge. Wir haben Interesse an dem, was Zukunft bringt. Das liegt uns nahe, wie wird es wohl werden, kann ich mich darauf einstellen und dann schließen wir vielleicht irgendwelche Versicherungen ab für dieses oder für jenes, kann man für die Wiederkunft Jesu Versicherungen abschließen. Jesu Wiederkunftsrede in Lukas 21 ist eine dieser Bibelstellen, die man dann lesen sollte. Matthäus 24 und 25, das andere Stück Endzeitrede ist viel ausführlicher, man möge das auch lesen. Aber heute ist der Predigtext Lukas 21. Unheilkündende Zeichen werden zu sehen sein an der Sonne, am Mond und an den Sternen und auf der Erde werden die Völker erzittern und nicht mehr aus- und einwissen vor dem tobenden Meer und seinen Wellen. Was für ein Satz. Früher konnte ich mit bestimmten Sachen, mit den Wellen und so weiter gar nicht viel anfangen. Heute, upsala, Holland muss schwimmende Häuser bauen. Man hat fast den Eindruck, es kommt schon, man kann sich so ein wenig von dem vorstellen, was da wohl passieren könnte. Oder wir gehen darauf ein wenig hin. Die Menschen werden voller Angst darauf warten, was für Katastrophen die Erde noch heimsuchen werden. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann kommt der Menschensohn auf einer Wolke mit göttlicher Macht und Herrlichkeit und alle werden ihn sehen. Das Thema Angst scheint etwas zu sein, was die Endzeit, die letzte Zeit kennzeichnet. Und in diesem Predigtext etwas mehr akzentuiert als im Matthäus. Im Lukas-Text scheint das eins der schärferen Endzeitzeichen zu sein. Im Griechischen steht da apo-psycho. Apo heißt von weggerissen, von weggenommen. Das heißt, die Psyche wird von uns weggenommen. Was für ein Ausdruck. Aber es macht deutlich, dass das, was wir mit Seele verbinden, ja, von uns weggerissen wird, von uns getrennt wird. Wir werden ohnmächtig werden, wir werden entgeistert sein. Wir werden also all diese Worte, die das beschreiben, macht dieses Wort deutlich. Apopsycho, apopsychein. Wir werden vergehen vor Angst. Wie soll man das übersetzen? Wir werden keine Seele mehr haben vor Angst. Angst essen Seele auf. Ein vorherrschendes Zeichen der Endzeit. Alle Menschen, die so sicher leben, werden dann versinken in dieser Angst. Alle Menschen, die so sicher ohne Gott leben, werden so unsicher und angstvoll sein, wie es nur geht. Ein interessantes Kennzeichen. Ist das nicht etwas, was unser Volk in besonderer Weise kennzeichnet, schon jetzt? Angst vor allem Möglichen, uns geht es besser wie nie und wir haben Angst wie nie. Vers 28, der nächste Teil. Wenn ihr die ersten Anzeichen von alledem bemerkt, dann sollt ihr euch bald aufrichten, dann sollt ihr euch aufrichten und euer Haupt freudig erheben. Bald werdet ihr gerettet. Was tut man, wenn man Angst hat, wenn man all das sieht? Man schaut auf die Erde, man verkriecht sich, man ist irgendwo nicht, ich glaube in Matthäus steht es oder hier vielleicht auch im Lukas, ich habe nicht alles gelesen, nicht, dass Berge und Erde fallt über uns, deckt uns, das heißt, man möchte sich verkriechen. Das, was der Gemeinde Jesu gesagt wird, ist, steht auf, erhebt eure Häupter wie zur Anbetung und schaut auf das, was kommen wird, denn eure Erlösung naht sich. Also verkriecht euch nicht, versteckt euch nicht in euren Gemeindehäusern, sondern geht raus. Sagt den Leuten, was euch das Rückgrat stärkt. Was euch Hoffnung macht, was euch Glauben schenkt, sagt es ihnen. Nutzt diese Zeit und lasst euch nicht vom Verkriechen dieser Welt anstecken. Hochinteressant. Jesus gebrauchte einen Vergleich. Seht den Feigenbaum oder auch die anderen Bäume. Wenn die ersten Blätter herauskommen, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer bald da ist. So ist es auch, wenn ihr diese Anzeichen seht. Denn dann wisst ihr, dass das Reich Gottes anbricht. Der Feigenbaum war und ist eigentlich immer ein Zeichen, sicherlich ist ein ganz normaler Baum, aber er ist ein Zeichen für Israel. Wenn ihr den Feigenbaum wieder blühen seht. Seit 1948 ist Israel wieder in seinem Land und die Jaffa-Orangen fangen an zu blühen, schon seit 10, 20, 50, 70 Jahren. Wenn ihr den Feigenbaum wieder blühen seht, dann wisset, diese Zeit ist da. Das heißt, für uns seit etwa 70 Jahren ist diese Zeit da. Und so wie ihr das an den normalen Bäumen auch seht, wenn ihr seht, sie treiben Blätter, sie treiben neu im Mai, wissen wir, der Sommer kommt bald. Das ist ganz normal. Man beobachtet die Natur und sieht, es ist so. Also solltet ihr geistlich diese Zeichen auch bewerten. Wenn ihr das seht, dann wisset und verhaltet euch so. Israel ist eins der Zeichen, die von Gott gegeben sind. Im Hesekiel, im Jeremia steht das ausdrücklich. Als Zeichen für die Völker, dass die Völker wissen, es gibt einen Gott und er handelt. Und so sollten wir dann eben auch damit umgehen. Den nächsten Text. Ich versichere euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, sondern wird das alles erleben. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Seht euch vor, lasst euch also nicht vom Rausch umnebeln oder von den Alltagssorgen gefangen nehmen, sonst werdet ihr von jedem Tag, von jenem Tage unvorbereitet überrascht, wie von einer Falle, die zuschlägt. Denn er kommt plötzlich über alle, die auf Erden leben. Bleibet wach, hört nicht auf zu beten, damit ihr alles, was noch kommen wird, durchstehen könnt und zuversichtlich vor den Menschensohn tretet. Wenn man sich die Details ein wenig anschaut, man kann das ja, es wird ja hier gegeben und gesagt, in der Offenbarung etwa ein Drittel des Wassers wird vergiftet, ein Drittel der Bäume. dann ist das Jahr 2019 schon ein besonderes Jahr, wenn man sich die Nachrichten aus Brasilien oder Südamerika insgesamt anschaut oder die Nachrichten aus Australien. Ein Drittel der Bäume, das ist nicht mehr weit. Wenn man in Sydney oder wie die Städte alle heißen, schon kaum noch atmen kann, weil alle Bäume verbrennen, was ist das für ein Endzeitzeichen? Ein Drittel der Schiffe kann ich noch nicht einordnen, warum ein Drittel der Schiffe kaputt geht. Aber wenn die Kräfte des Himmels ins Wanken geraten, 2019 war mal eins der ausgerechneten Jahre, wann der Asteroid, und der heißt 2002, entdeckt worden, also heißt er 2002 NT7, Durchmesser 1,4 Kilometer. Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Erde trifft, war im Jahr 2002, als man ihn entdeckte, 100%. Mittlerweile hat man ihn weiter beobachtet und konnte feststellen, er ist 61 Millionen Kilometer von der Erde weg, an der Erde vorbeigeschrabt. Und zwar am 13. Januar dieses Jahres. Wir haben es gar nicht mitgekriegt. Aber wir wissen, dass wir in einem Weltensystem leben, das mit Steinen schmeißt. Und dann ein Wort Jesu, was er hier sagt, ja, die Mächte des Himmels werden durcheinander geraten. Wir können uns das mittlerweile vorstellen, was das heißt und auch die Auswirkungen. Wir haben alle diesen Film Impact gesehen mit all den Auswirkungen. Wie geht man damit um, wenn man solche Details genannt bekommt von Jesus selber? Und eine Möglichkeit ist ja, sich dann in einen Rausch von Angst hineinzuleben oder sich mit irgendeinem Rauschmittel zuzudröhnen, weil man es eben nicht aushält. Das, was hier an Formulierung ist, lasst euch nicht von diesen Art Rauschen oder Räuschen oder was einfangen. Entweder die Leute werden vor Angst es nicht aushalten und sich zudröhnen mit irgendwas, oder sie werden Angst haben und... Lukas 21, Ratlosigkeit der Menschen und Völker. Ratlosigkeit ist eins der Kennzeichen der Endzeit. Sie werden nicht mehr wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Und Australien weiß nicht mehr, wie man darauf reagiert. Und die Welt weiß nicht mehr, wie man auf das Waldsterben in Brasilien reagiert. Ratlosigkeit in einer so wissenden Welt. Und die Regierenden, die in diesem und jenem Volk das Sagen haben, tun auch nichts dagegen, dass die Welt ratvoller wird. Wenn man bestimmte Staatsoberhäupter sieht, dann wird man nur noch ratlos. Wie soll das denn werden, wenn die miteinander an einem Klimatisch sitzen? Was soll denn da rauskommen, liebe Leute? Aber wenn ihr das wisst, dann erhebt eure Häupter. Das ist das, was Jesus uns sagt. Fragt nicht nach, in welchem Jahr. Hier steht nirgendwo, jetzt rechnet mal nach, wann das passieren soll, ob das im Januar oder Februar 2019 passieren soll oder vielleicht auch erst im nächsten Jahr oder was auch immer. Es steht nicht der Auftrag drin, sich tiefer in diese Sachen hineinzubegeben. Sondern es ist der Hinweis drin, erhebt eure Häupter und sagt den Leuten, woher eure Hoffnung ist. Denn eure Erlösung naht sich. Sagt den Leuten, denn eure Erlösung naht sich. Jesus sagt im Matthäusevangelium, denn es muss so sein. So muss das sein. Liebe Leute, es ist wie in einer Geburt, wie bei den Wehen einer Frau. Irgendwann kommt die Geburt und das schmerzt eben nicht. Ja, das wisst ihr doch. Und man hat Angst vor den Geburtswehen und vor dem, was an Schmerz kommt und da ist viel Blut und all solche Sachen. Natürlich, das gehört zu einer Geburt mit dazu. Aber das muss so sein, das kennt ihr doch. Erhebt eure Häupter, ein neues Leben wird dann sein. Eine sehr zweischneidige Sache. Wie geht man damit um? sagt man, naja gut, dann verbrennen halt die Wälder, dann lasst uns fröhlich noch unsere eigenen Wälder anzünden. Wie geht man damit um? Hier wird auch nicht gesagt, dass wir sagen sollen, ah, die Welt geht sowieso unter, also lasst uns noch mal richtig alles auskosten. Sicherlich nicht. Wir haben Verantwortung für die Schöpfung. Jesus sagt nicht, macht, helft mit beim Kaputtmachen oder so. Das auch nicht. Aber es macht deutlich, er macht deutlich, dass wir uns nicht von dieser Angst auffressen lassen sollen, sondern erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Ich nahe mich euch. Nehmt euch Zeit zur Anbetung. Alles wird vergehen. Alles wird vergehen. Auch die alten Autos und auch die Elektrofahrzeuge. Die Kernkraftwerke, die neu gebaut werden, und die Kohlekraftwerke, die gerade noch genehmigt waren. Der ganze Streit darüber, es wird alles vergehen. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Also womit beschäftige ich mich dann am Ende der Zeit? Natürlich haben wir Verantwortung für die Schöpfung, aber Jesus sagt, das, was nicht vergeht, kümmere dich darum. Beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Erheb dein Haupt, um ihn anzuschauen, ihn zu loben, ihn zu anbeten. Fall nicht anbetend vor den Ängsten dieser Welt nieder. Bete die Ängste nicht an. Lass dich nicht von irgendeinem Rausch einfangen. Was auch immer für einen Rausch dann auf uns zukommt. Beschäftige dich mit den Dingen, die Ewigkeitswert haben, die in der Ewigkeit Bestand haben. Menschen haben Ewigkeitswert. Sie haben die Verheißung, in die Ewigkeit Gottes kommen zu können. Beschäftige dich mit Menschen. Beschäftige dich mit Beziehungen. Beschäftige dich mit den Menschen, mit den Dingen, die Ewigkeitswert haben. Und ein größerer Fernseher hat keinen großen Ewigkeitswert. Er ist ja sowieso nach einem Jahr, nächsten Weihnachten ist dein neuer Fernseher, den du jetzt zu Weihnachten dir kaufst, sowieso schon wieder Schnee von gestern. Irgendwann wird es ein Hologramm sein, was man sehen kann in deinem Wohnzimmer. Dann ist der Fernseher, den ihr euch jetzt zu Weihnachten schenkt, Schnee von gestern. Das hat keinen Ewigkeitswert. Versteh das endlich. Diese Dinge sind nichts wert. Und das neue Handy, das neue Tablet und all diese Dinge, sie werden vergehen. All diese Dinge werden vergehen. Hast du das schon mal gelesen im Wort Gottes? Aber mein Wort nicht. Also beschäftige dich nicht mit dem neuen Fernseher, sondern beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Das, was Jesus sagt. Fall nicht nieder vor den Dingen, die man sich auch noch kaufen könnte, sondern erheb dein Haupt, steh auf. Verkriech dich nicht in deiner Gemeinde, oder vielleicht gehst du ja gar nicht in deine Gemeinde, sondern verkriechst dich zu Hause, weil man ja zu Hause am besten Computer spielt oder Fernsehen oder was auch immer macht. Überleg mal, was es heißen könnte, erheb dein Haupt. Möglicherweise auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und mit den Leuten über Jesus zu reden, miteinander Weihnachtslieder zu, was haben gute Gespräche am letzten Sonntag stattgefunden, war gut. Wie soll man auf Endzeit reagieren? Soll man sich Angst machen lassen? Soll man sagen, ach, das findet ja doch alles nicht statt? Soll man mithelfen bei der Vernichtung der Welt, weil das ja sowieso alles vernichtet wird? All diese Fragen. Wachet und betet, sagt Jesus, dass diese Dinge dich nicht einfangen. Jesus sagt, es muss alles so geschehen, denn es ist wie bei den Wehen einer Frau, wenn eine Geburt bevorsteht. Da ist ein Schmerz, das wisst ihr, also habt keine Angst davor. Das ist normal. Es muss so geschehen. Ihr seid meine Freunde, daher habe ich euch alles gesagt. Johannes Evangelium Kapitel 15. Ihr seid meine Freunde. Jesus sagt das nicht, um uns jetzt auch noch Angst zu machen, um uns zu faszinieren mit dem Bösen oder so irgendwas. Sondern er sagt, ihr seid meine Freunde, deswegen, ihr seid meine Jünger, ihr seid diejenigen, die wissen sollen, um was es geht. Ihr sollt es ja auch verkünden. Also sage ich euch deswegen das. Nicht, um euch Angst zu machen, also lasst euch keine Angst machen, sondern, dass ihr verantwortlich mit dem umgeht und auch mit der Botschaft umgeht, die damit zu tun hat. Das Ziel Jesu, Jüngerschaft, die Mündigkeit seiner Jünger. Ich sage euch's, weil ihr meine Jünger seid. Ihr seid keine Marionetten, ihr sollt wissen, um was es geht. Ihr sollt auch dann die richtigen Konsequenzen ziehen. Dann danach handeln. Erheb dein Haupt und sag den Leuten, woher deine Hoffnung ist. Die Gnadenzeit. Wenn ihr den Feigenbaum seht und ihr merkt, er kriegt Blätter, dann wisset, die Zeit ist herbeigekommen. Seit wann hat der Feigenbaum Blätter? Seit wann ist Israel dabei zu blühen? Jesu Ratschlag ist, Acht zu haben auf die eigenen Herzen, auf die Herzenseinstellung, auf die innere Einstellung zu den Dingen. Ängste haben eine Sogwirkung. Ängste haben eine wunderschöne Sogwirkung. Man kann sich so richtig hineinsteigern. Und derjenige weiß noch etwas und der andere weiß noch etwas Schlimmeres. Und der Dritte weiß noch etwas ganz anderes, was noch schlimmer ist. Ängste haben eine unendliche Sogwirkung. Das heißt aber nicht, an den Ängsten permanent vorbeizuleugnen, dass es sie vielleicht gar nicht gäbe, sondern sie wahrzunehmen und dann in der Gegenwart Jesu aufzustehen. Beschäftigung mit den Dingen, die Ewigkeitswert haben. Johannes 16, der letzte Text. Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich wiedersehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das denn, was er da zu uns sagt? Wir wissen nicht, was er redet. Ja, manchmal wissen wir gar nicht, was heißt denn das? Ein Drittel der Schiffe, ein Drittel der Bäume, ein Drittel der... Was heißt denn, dass die Himmel und Erde, die Kräfte fangen an zu wanken? Das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, uns geht es wie den Jüngern ganz genauso. Siehe, es kommt die Stunde, dass ihr zerstreut werdet und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist doch bei mir. Das aber habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, dass wir in der Welt keine Angst hätten. Er sagt dazu, das muss so sein. Aber macht doch keine Sorgen, ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst. Ja, seine Feststellung Jesu. Und wenn wir dann von Angst ergriffen werden, dann wissen wir, ja, das ist in der Welt so, da haben wir Angst. Das Kommen Jesu. Mit den Dingen sich beschäftigen, die Ewigkeitswert haben. Das heißt, mit Menschen, ihnen von ihm erzählen, sich mit Menschen beschäftigen. Beziehungen haben Ewigkeitswert, das heißt Dinge bereinigen, das Thema Vergebung. Kläre die Beziehungen, die du zu Menschen hast, auch wenn sie nicht in, oder gerade wenn sie nicht in Ordnung sind, kläre Beziehungen. Beziehungen haben Ewigkeitswert. Die eigene Person, die eigene Persönlichkeit, den Körper lassen wir hier. Seele und Geist werden in die Ewigkeit Gottes kommen, deine Persönlichkeit. Was bleibt von deiner Persönlichkeit übrig, von deinem Charakter? Prüf mal deinen Charakter. Wie viel Egoismus ist dran? Was muss alles weggebrannt werden? Was bleibt von deiner Person übrig, von deinem Charakter? Von dem, wie du bist, wenn man all das Ungeistliche wegnimmt? Bist du dann wie ein Schweizer Käse durchlöchert, weil alles von Egoismus zersetzt war? Oder werden die Konturen deiner Persönlichkeit, deines geistlichen Charakters deutlich, weil du mit der Gegenwart Jesu gelebt hast? Persönlichkeit, du wirst dich selber mitnehmen. Beschäftige dich damit, dass deine Persönlichkeit, dein Charakter geistlich wird, sich mit geistlichen Dingen beschäftigt und sich nicht um die Frage, wie viel Durchmesser hat mein Fernseher, den ich mir zu Weihnachten, ist ja auch ganz egal, kann ja auch dein SUV sein, wie viel Durchmesser hat der? Das alles wird vergehen, sagt Jesus. Hast du das schon mal gehört? Die Frucht des Geistes, die Ergebnisse des Wirkens des Geistes Gottes in dir und in deiner Gemeinde, Jüngerschaft einüben. Beziehungen werden Ewigkeitscharakter haben oder haben jetzt schon. Wenn man anfängt, sich mit dem Thema Advent zu beschäftigen, gehört das Thema Endzeit natürlich mit dazu. Für eine kurze Zeit werdet ihr mich nicht mehr sehen und für eine kurze Zeit dann werdet ihr mich wieder sehen. Wir wissen nicht, welche genauen Dinge Jesus da alles im Hinterkopf hatte, was er kannte und wusste und was er uns vielleicht auch nicht gesagt hat. Wir wissen nicht, was es heißt, ein Drittel der Bäume und ein Drittel des Wassers. Wir wissen nicht, was es heißt, ihr werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei hören, aber das muss alles so passieren, macht euch keine Angst. Das, was wir aber wissen, ist, lass dich nicht faszinieren von der Angst, die diese Zeit auslöst, sondern erheb dein Haupt und stell dich in der Gegenwart Gottes auf. Beschäftige dich nicht mit Dingen, die keinen Ewigkeitswert haben, sondern beschäftige dich mit Dingen, die in der Ewigkeit Bestand haben. Und fang bei dir selber an. Schau mal deine Person, deinen Charakter an. Wie viel Geistliches ist dran? Mit wie vielen Löchern kommst du im Himmel an, weil deine Person von Karrieredenken zerfressen ist? Vom Durchmesser des neuen Fernsehers? Und dann lasst uns miteinander beten. Wer betet mit uns? Ich schließe dann das Gebet ab.